herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Fast and Curious. Wir melden uns heute hier live aus Hamburg aus dem OMR-Studio und mir gegenüber sitzt eine gut gelaunte, besonders gut aussehende Lea und wir starten jetzt voller Energie in diese neue Folge. Heute möchten wir euch die Ukraine-Initiative Peace by Peace vorstellen. Das ist eine Organisation, die Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung organisiert. Und das wisst ihr ja, ist besonders mein Thema. Und ich liebe es, dass sie dort in Workshops und auf digitalen Plattformen Wissen erhalten können und Kinder können mit digitaler Bildung und neuen Technologien experimentieren. Mehr Informationen und die Möglichkeit zu spenden findet ihr unter pxp.one.
Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über die OMR hier in Hamburg, logischerweise. Im Deep Dive geht es heute um Fehlerkultur. Bei Was bewegt dich spricht Verena darüber, wie Unternehmen Purpose und Profit vereinen können. Bei Was nervt spreche ich über die neuesten Zahlen aus dem Migrant Founders Monitor 2022. Bei Meine Frage an decken wir gegenseitig unsere Fehler und Spleens auf. Und das letzte Wort habe diesmal ich.
Ketchup.
So, wir sind jetzt hier. Beide völlig. Das wird so ein ganz giggeliger Podcast, glaube ich.
Weil wir uns einfach die ganze Zeit angucken und so freuen, dass wir hier in Hamburg sind.
Das ist so komisch, dass wir so in einem Raum sitzen und wir sitzen sogar in dem offiziellen Studio von Philipp, wo ihr eigentlich Philipp von OMR immer seht, wie er seinen Podcast aufnimmt. Und heute ist der Tag vor dem OMR-Festival. Das heißt, morgen kommen hier 75.000 Menschen nach Hamburg. Die ganzen Hotels sind ausgebucht, die Züge gibt es nicht mehr.
Als wir hier eben vom Bahnhof hinfuhren, es ist OMR City. Ja? Also du fährst an allen Gebäuden vorbei und Philipp guckt dich in überlebensgroß an und tausendmal OMR überall, also unglaublich.
Die haben ja sogar so Texte in den Himmel gelasert. What the fuck is OMR stand da? Oder irgendwie echt, ja? Welcome to MR 2020. 2020 sei schon 2022. Also es ist total verrückt und wir finden es aber irgendwie total exciting. Richtig schön, also zum einen mal in so einem richtigen Studio zu sitzen. Man fühlt sich plötzlich so ernsthaft mit diesem Podcast. So,
stimmt.
Als wäre das was Professionelles. Als wäre das wirklich was. Und es ist irgendwie schön, das bei unserer letzten Folge zu haben. Ja. Es ist irgendwie ein toller Abschluss und morgen rocken wir dann die Bühne.
Und das wird irre. Also morgen Mittag, ich glaube irgendwie 6.000 Leute gucken uns dazu. Und Lea und ich haben uns gefragt, haben uns eigentlich schon mal 6.000 Leute live zugehört? Nein. Also das wird auch für uns morgen ein großes Debüt. Und ja, wir haben uns ja am Anfang dieses Podcasts vor 12 Wochen gefragt, braucht es eigentlich noch einen Podcast? Und dann hat uns jemand den sehr guten Satz mit auf den Weg gegeben und gesagt, habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, braucht es eigentlich noch ein nächstes Buch? Oder gibt es nicht schon genug Bücher? Und dann haben wir beide gesagt, hä, natürlich braucht es das nächste Buch, weil dann gibt es immer wieder was Tolles, Neues und von jemandem Neuen. Und dann hat er gesagt, genau. Und deswegen braucht es auch euren Podcast, weil erstens habt ihr beide noch keinen gemacht. Zweitens machen Frauen generell zu wenig Podcasts und erst recht machen sie zu wenig Business-Podcasts. Und insofern sind wir so stolz über die letzten 12 Wochen, weil wir einfach es nicht gedacht hätten,
nein,
oder?
Es war ja so ein totales Experiment und man muss sagen, ich glaube, die Idee hatten wir ein Jahr vorher schon.
Ja.
Und dann dachten wir beide, boah, wir können doch jetzt nicht wirklich einen Podcast machen. Ja. Also wir haben das auch so ein bisschen abgewertet, ne?
Ja, so, total.
Irgendwie so,
wir wollen ja keine, jeder
genau,
heutzutage
wir wollen ja
oder
keine
so.
Podcasterin mehr sein und so. Was echt unfair ist, weil jetzt sind wir es und finden es eigentlich ziemlich cool und wir kriegen da so viel Feedback drauf und wir hören ja selber auch gern Podcasts. Also
ja, und es
was
ist,
für eine abgehobene Haltung.
Absurde Reichweiten, also im Sinne von wie viel man auch Menschen mit einem Podcast erreicht, war uns glaube ich nicht klar.
Ja, lass das doch mal kurz jetzt veröffentlichen, weil die richtigen Zahlen, die hört man ja irgendwie nie.
Ja.
Und du hast sie dir ja angeguckt.
Ich habe sie mir angeguckt und tu mal nicht so, als hättest du sie dir nicht angeguckt.
Ich hab mir jede einzelne Folge mal angeguckt, aber
jeden
Tag. Ich habe sie noch nicht zusammensummiert.
Jeden Tag kriege ich Sprachnachrichten und Textnachrichten
ja,
von
total.
Lea.
Die so. Einzelnen Folgen, da bin ich sowas von dran.
Also über 300.000 Streams gab es. Im Schnitt hören uns 25.000 Zuhörer und Zuhörerinnen pro Folge zu. Und in der Spitze, also in der besten Folge bisher sogar 33.000. Wir haben 4,9 Sterne Bewertung bei Spotify.
Yes.
Und sind in den Top 10 der Business Podcasts in Deutschland Stammgast und aktuell sogar auf Platz 5 bei Spotify.
Yay!
Es ist wirklich
und das nach
crazy.
Drei Monaten. heiraten.
Ja, vor allem, dann liest du da so Handelsblatt vor dir oder so und dann denkst du so, ja, okay, dass wir so vier Plätze hinter Handelsblatt kommen, ganz geil.
Vor allen Dingen irgendwie für so ein Experiment, also ich, klar, kann man jetzt sagen, es war ja klar, ihr habt auch eine Reichweite und so, aber ehrlicherweise, heutzutage, egal wie viel Reichweite du hast, wenn du irgendwie nichts zu sagen hast oder das Format doof ist, hört dir keiner zu. Ein Glück auch, weil man sollte seine Zeit auch nicht verschwenden mit Zeug, was einen nicht weiterbringt.
Genau, und keine Sorge, wenn ihr jetzt denkt, boah, loben die beiden sich hier über den grünen Klee, der Rest der Folge wird eher, dass wir uns runtermachen, deswegen sammeln wir gerade ein bisschen Mut für was gleich kommt. Aber Fakt ist, diese Zahlen sprechen eine klare Sprache und was eigentlich am allerwichtigsten ist, es macht uns einfach Hölle viel Spaß.
Ja. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir auch miteinander reden dürfen und dass es euch so freut, weil das wirklich einen unglaublich glücklich macht, wenn man merkt, dass man richtig, ne, dieser Coach in der Hosentasche ist. Das ist einfach so schön und deswegen jetzt Drumroll. Also, wir haben uns entschieden, eine zweite Staffel zu machen und ich weiß, dass ihr jetzt denkt, oh, das war aber hier ein toller Marketing-Gag und so. War es aber wirklich im Ernst nicht. Wir haben gesagt, wir machen 12 Folgen, weil wir auch mal wissen wollen, wie das geht und so weiter. Ich war hardcore dagegen, eine Podcasterin zu werden.
Ja, du warst auch hardcore dagegen, mehr als 12 Folgen zu machen, weil du gesagt hast, jetzt kommt der Sommer, da will ich nicht podcasten. Und
ihr werdet uns im Sommer auch nicht zuhören.
Genau, und lasst doch jede zweite Woche machen und dann vielleicht auch kürzer.
Vielleicht
und so.
Fangen wir ab September nochmal an oder vielleicht auch gar nicht mehr. Wer braucht das schon und so weiter. Nee, ich war irgendwie so dagegen, weil ich halt, weil ich einfach so meine Vorurteile hatte. Und es macht aber mir mit dir irre viel Spaß einfach. Mir macht es total Spaß, mit dir zu reden jede Woche.
Mich,
ich finde es toll, so ein gemeinsames Projekt zu haben. Ich finde es toll, mich mit Themen beschäftigen zu dürfen und zu müssen, die man ihr dann auch besprechen kann. Ich finde es schön, unsere eigene Stimme zu haben und nicht auf andere angewiesen zu sein. Und ich finde das Feedback toll.
Das Feedback spricht für sich. Und wir haben uns heute im Zug gefragt, als wir hingefahren sind, ob es eigentlich ein bisschen too much Lea und Verena ist, wenn wir jetzt auch noch aus dem Zug posten, dass wir hier zusammen sitzen. Und dann haben wir uns gedacht, das ist vielleicht auch eine sehr weibliche Frage.
Bei Joko und Klaas fragt sich das keiner.
Bei Joko und Klaas, die gehen uns seit Jahren gemeinsam auf den Keks oder auch nicht.
Oder bei Pip und Philipp auch nicht.
Genau, also deswegen dürfen auch mal zwei Frauen hier zusammen durchs Leben gehen. Und wenn es euch nervt, dann leben wir damit.
Dann sagt ihr uns Bescheid, dann machen wir es weniger.
So, und deswegen bleibt eigentlich in der zweiten Staffel auch ziemlich viel so, wie es ist. Denn wir haben einfach uns angeguckt, was funktioniert und was begeistert euch. Und ich glaube, wir haben einfach ein gutes Konzept geschaffen. Aber was wir gelernt haben in den letzten 12 Wochen und was wir auch beibehalten wollen, ist, nicht zu stark zu skripten.
Ja.
Also ich glaube, das lebt hier davon, dass viele von euch gesagt haben, es ist, als ob wir bei euch in der Küche oder im Wohnzimmer sitzen und euch zuhören. Und so soll es bleiben. Wir werden wöchentlich senden, weil jeder, der Podcasts macht, hat gesagt, liebe Leute, jeden Donnerstag ist Fast and Curious Tag. Das muss so bleiben. Und wenn ihr da erst jede zweite Woche kommt, dann vergessen euch die Leute schneller, als euch lieb ist.
Mhm. Da habe ich mich drauf eingelassen. Deswegen bin ich
Lea schluckt einmal irgendwie so.
Großen Schluck Wasser genommen. Genau, und eigentlich das Einzige, was sich ändert, ist, dass ihr unsere persönliche Frage stellen dürft. Also das heißt, wir haben ja uns bisher eine Frage angestellt und jetzt wollen wir das gern von euch hören und deswegen packen wir euch das in die Shownotes, eine Nummer und da schickt ihr eine Sprachnachricht mit eurer Frage an diese WhatsApp-Nummer und dann packen wir die, so wie sie ist, in Podcast und beantworten die euch und das ist, glaube ich, die große Veränderung. Ja. Ansonsten gibt es Lea und Verena und ab und zu mal Gäste, die uns wirklich begeistern und denen geben wir ein bisschen mehr Raum. Das haben wir schon gelernt, dass das einfach ein Ticken kurz war und deswegen machen wir eher Folgen miteinander und dann, wenn wir Gäste haben, dann aber auch mehr Raum mit denen.
Genau. Und bei der WhatsApp-Nachricht mit euren Fragen wirklich einfach nur die Frage, weil wir die dann wirklich genauso in den Podcast reinschneiden. Und die Nummer, wie Lea sagt, kommt in die Shownotes und dann feuerfrei, weil wir einfach gedacht haben, es wird auch so spannend sein. Und ich glaube, ich wähle dann aus, welche Frage ihr Lea stellen
dürft.
Gar
keinen Fall.
Und andersrum. Also so oder
so. Es kommen nur diese Dating-Fragen.
Genau, es kommt nur Dating und alles, was ich eigentlich wissen will und wo Lea immer abgewogen hat und gesagt hat, dazu sage ich nichts. Nein, also insofern auf die nächsten 12 Folgen mit euch und bleibt so ehrlich in eurem Feedback und bleibt aber auch so euphorisch in eurem Feedback, denn es verleiht uns Flügel.
Und jetzt haben wir uns ganz viel selbst gelobt und jetzt geht's rein in unsere Fehler. Deep Dive.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen. Und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber drum kümmern. Es ist auch für Nichtversicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherung angeht.
Und in einem 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und Gründerinnenleben und dass auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Ja, heute sprechen wir ja über Fehler und was wir aus ihnen gelernt haben. Und auch da zum Anfang einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Denn wir befinden uns in einem relativ fehlerintoleranten Land. Also laut einer Studie der Leuphana-Universität in Lüneburg, die haben 61 Länder untersucht auf ihre Fehlertoleranz. Und Deutschland ist auf Platz 60. Also nur Singapur ist schlechter. Und das ist auch spannend. Warum geben Mitarbeitende in Deutschland keine Fehler zu? Weil knapp 60% Angst haben, als Überbringer der schlechten Nachricht zum Bauernopfer zu werden. Also nicht kill the messenger. Wenn ich es also sage, dann wird nichts Gutes passieren und sie haben Angst vor drohendem Gesichtsverlust. Und das ist der Grund, warum wir Fehler nicht genug ansprechen.
Voll. Und ich meine, wenn man Führungskräfte jetzt befragt, okay, was ist denn das Problem eigentlich, wenn man Fehler nicht anspricht, sagen 50% knapp, ja, wir haben einfach keine Innovation dann. 40% sagen, aus vertuschten Fehlern werden viel größere Skandale. Mhm. Absolut. 40% sagen auch, es demotiviert die Mitarbeiter, logischerweise, wenn man die ganze Zeit alles geheim halten muss, was einem nicht gelingt. Auch 40% sagen, ja, die Großprojekte scheitern einfach, weil es nicht offen angesprochen wird, was nicht funktioniert. Und deswegen wollen wir heute einmal über Fehler und über Fehlerkultur sprechen. Und deswegen, Verena, meine erste Frage an dich. Aus welchem Fehler hast du denn so richtig was fürs Leben gelernt?
Ja, das ist ziemlich leicht zu beantworten, weil da habe ich richtig Federn gelassen. Das war die Gründung meiner Salatbar, als ich in meinen Mitzwanzigern war. Und da muss ich den Kontext geben aus, ich hatte in St. Gallen studiert, ich war bei der Münchner Rück in einem Trainee-Programm. Die New Economy war gerade gecrashed, also Gründen war jetzt auch nicht so hip und cool wie heute. Und ich hatte eigentlich einen bombensicheren Job und alles war gut. Was habe ich gemacht?
Wie lange ist das her?
Das ist circa 16, 17 Jahre her. So, und dann habe ich gekündigt bei der Münchner Rück und gesagt, ich gründe. Und zwar eine Franchise-Kette für Salatbars. Also so hatte ich in New York gesehen, kommst rein, sagst das Topping, der Salat und so weiter. Ne? Und dann kannst du das alles frisch zusammenstellen lassen. Und das war auch, bevor es so Dean und David und all das gab. Ja. Also da muss man sagen, das klingt jetzt so nach dem Motto, was, noch eine? Aber damals gab es das einfach noch nicht. So, und ich hatte damals 30.000 Euro Ersparnis. Die hatte ich so aus Konfirmation, 18. Geburtstag und was man alles so hatte, zusammengespart. Und die habe ich komplett rein investiert, was jetzt erstmal nicht der Fehler war, sondern eher das Zeichen für, ich meine das wirklich ernst und das kann auch wirklich klappen. Und wir haben 400.000 Euro Investorengeld von 4 Investoren eingesammelt, jeder 100.000 Euro. Mhm. Und das waren richtig geile Investoren damals. Ja, also so Max Burger Calderon von Apex, das war so damals so der VC, dann der ehemalige Chibo-CEO, dann der Herr Ditsch von den Brezelläden an den Bahnhöfen. Mhm, also so richtige Schwergewichte, ja. Und dann noch so ein Industriedesigner, der uns die Läden designen
die sich ja auch
wollte.
Mit dem Space auskennen.
Genau. Also es war nicht so nach dem Motto, mal gucken, ob es was wird, sondern es war eigentlich alles so von den Vorzeichen richtig gut. Und ich habe es auch zusammen mit einer Hammerfrau gegründet, die älter war als ich, erfahrener, richtig komplementär zu mir, richtig gut. So, und wir haben uns 12 Monate Zeit gegeben zu sagen, wir müssen die erste Fläche eröffnet haben und dann machen wir weiter. Und wenn nach 12 Monaten noch nicht eine erste Fläche eröffnet ist, machen wir Stop Doing. So, und das hatten wir aber eigentlich eher so gesagt nach dem Motto, wird eh nicht passieren. Mhm. Ja, also hallo, 12 Monate für eine erste Fläche, easy peasy. Und dann waren wir einfach zu sehr mit den unwichtigen Sachen beschäftigt. Wir haben also als allererstes so 50 Salatdressing-Rezepte entwickelt, ja, weil wir irgendwie dachten, das wird der Differentiator. Mhm. Dann haben wir angefangen, uns die Prozesse im Laden zu überlegen, stundenlang die Ladentheke designt und so. Statt mal zu sagen, warte mal, bevor wir keine Fläche haben, ist der Rest auch Murks, ja. So, und die Flächen, von denen wir dachten, das wird ja einfach, stießen in der Zeit halt auf das Problem, dass Kamps, Chibo, Nordsee und wie sie alle hießen, auch in die Innenstädte strömten und das erste Mal mit ihrer Konzeptgastronomie da aufschlugen. Mhm. Und du musstest 10 Jahre Mietverträge unterschreiben mit wahnsinnig viel Kaution, die hätte unser ganzes Eigenkapital gefressen. Also wir haben einfach 6 Monate...
auf den falschen Themen
total
fokussiert.
Mhm. 6 Monate perfektionistisch die unwichtigen Dinge getan, um dann totalen Druck auf den wichtigen Themen, eigentlich der einzig wichtigen Sache, Ladenfläche suchen, finden und unterschreiben zu machen. So, und dann war November, dann ging das Weihnachtsgeschäft los, da zieht auch keiner aus seiner Ladenfläche, da war dann eben noch viel weniger Leerstand, als es eh schon gab. Und dann war Dezember, dann waren die 12 Monate rum und dann haben wir uns, das war gut, dran gehalten zu sagen, okay, stop doing. Aber woraus ich am meisten gelernt habe, ist, das Gefühl, was sich dann einstellt, dein Geld ist weg, die Hälfte des Investorengeldes war weg, wir hatten nichts zustande gebracht. Währenddessen hatten all meine Freunde Karriere irgendwo anders gemacht. Ich war im besten Alter, ich war top ausgebildet und ich hatte eigentlich alles in Sand gesetzt. So, und das sind ja echt die Momente, wo alle immer sagen, ja, die musst du erleben. Ist ganz wichtig, dass man mal scheitert. Ja, ja, ganz ehrlich.
Fühlt sich schlimm an.
Boah, fühlt sich richtig schlimm an. Und was habe ich daraus gelernt? Mach die wichtigen und dringenden Sachen immer als erstes. Die tun auch am meisten weh, weil Makler noch und nöcher treffen und diese Ladenfläche macht viel weniger Spaß, als Salatdressings zu entwickeln und seine Freunde einzuladen und die alle testen zu lassen. Aber es ist wichtiger. Und deswegen haben wir ja bei Selbstorganisation letzte Woche gesagt, ab seit dem Zeitpunkt zwinge ich mich, egal was es ist, immer das, was wichtig und dringend ist, erst zu machen und das Shishi später. Denn sonst scheiterst du leichter. So.
Da gibt es doch dieses Video, ich weiß nicht von wem, weißt du, wo man dieses Marmeladenglas hat und dann werden da so Glaskugeln reingeworfen und danach noch Murmeln und danach noch Reis und zum Schluss Sand und dann noch Wasser. Und dann merkt man, wie viel da reinpasst. Und das andere Mal wird einfach der Sand reingekippt und nichts mehr anderes passt rein.
Ach, cool.
Und das ist genau diese Visualisierung von, hol dir die großen Bälle, die wichtigen Bälle, pack die zuerst in dein Marmeladenglas. Jeder von uns hat nur ein Marmeladenglas. Wir haben nicht noch
geiles
mehr Zeit,
Bild,
noch mehr Ressourcen. Ja, da gibt es so ein Video. Ich muss es raussuchen. Vielleicht packen wir es euch in die Shownotes, wenn es passt, wenn nicht, nicht.
Total, aber das ist das Learning. Stellt euch alle so ein Marmeladenglas auf den Schreibtisch, so wie
Lea
gerade.
Die Leas großen, kleinen, die großen Bälle erstmal rein, nicht den ganzen Sand und auch nicht das Wasser. Und ich habe witzigerweise das genaue Gegenteil dazu irgendwie als Beispiel für meinen, ja, schon, also echt richtig kostenintensiven Fehler, muss ich sagen. Wir haben ja nun Amorelli gegründet und haben da das wirklich richtig gemacht. Wir haben immer auf diesen großen Themen gearbeitet und ich glaube, das war ein riesen Erfolgsfaktor, dass wir wirklich gecheckt haben, worum geht es.
Adventskalender und so, ne?
Absolut. Und erstmal die Toys und erstmal gucken, gibt es da einen Markt. Ja, wir haben die ja offline erstmal gekauft, die Toys mit komplettem Geld, bevor wir überhaupt mit Lieferanten gesprochen haben, um zu gucken, gibt es da überhaupt Leute, die das online kaufen wollen und so. Also ich glaube, das ist alles, das hat gut funktioniert. Und dann kamen wir irgendwann in eine Phase, wo einfach Finanzierung für solche Themen nicht einfach war, ja. Sowohl das Marketing war ja nicht einfach, als auch Finanzierung zu bekommen.
Weil Erotik-Stores.
Venture Capital geht nicht in Glücksspiel, in Alkohol, in Waffen und auch nicht in Erotik. So. Und da musst du halt Leute finden, die sich dafür bereit erklären. Und wir gehörten damals schon zu ProSiebenSat.1 und wollten so ein bisschen unsere zukünftige Investorenbasis vergrößern. Mhm. Und haben gesagt, okay, was ist denn? Wir haben so eine geile Marke aufgebaut und es ist doch ein ganzes Lebensgefühl. Dieses Positive Sexuality-Thema, können wir das nicht auch in andere Bereiche bringen? Und haben so eine Art Lifestyle-Arm gegründet. Mhm. Das Produkt, was für mich dafür steht, ist unser Parfum. Wir haben ein mega geiles Parfum rausgebracht mit Gesa Schön, der dieses Molecule-Parfum gemacht hat. Also das erste nicht Gender-Parfum. Das, das können also beide alle tragen. Okay. Aus London, total cooler
hatte
Typ.
Hatte Calvin Klein das nicht auch schon mal?
Ich glaube ja. Für den hat er auch mal was gemacht. Und dann war der in Berlin mit uns, weißt du, und hat das, und ich habe das alles mit ihm zusammen erduftet und kreiert und so.
Ersonnen,
es war wirklich ein Riesending. Und einfach, und da ist echt so viel dran schiefgegangen. Also A, ich würde sagen, nagelt mich nicht drauf fest, aber wahrscheinlich haben wir so 1,5 Millionen da versenkt. Wir haben wahrscheinlich 1,5 Jahre Teamarbeit versenkt.
Defokussiert.
Wir haben Managementkapazität versenkt. Und es war auch noch so, das
Parfum noch nicht mal gut.
Ja, irgendwie nicht. Das Männerparfum ist immer noch der Hammer, das so auf. Aber das Frauenparfum, das Schlimme war, das ist jetzt hier ein Secret, das habe ich vorhin noch nie erzählt. Ich war schwanger, als wir das erduftet haben. Und jeder, also alle Hebammen und sowas wissen das. Man riecht anders. Also man hat ein anderes Gespür für Düfte, weil man irgendwie sein Baby schützen muss im Bauch oder was auch immer. Auf jeden Fall hat man wirklich ein anderes Empfinden, was gut riecht.
Oh Gott,
was
und
nicht.
Du warst
so,
die,
ich war diejenige, die sich natürlich dann irgendwie so da hoch errungen hat, dass ich jetzt eine gute Nase hätte. Also auch irgendwie Arroganz oder Überheblichkeit, I don't know. Und dann auf jeden Fall kam das und ich dachte, und dann war ich nicht mehr schwanger, weil das Kind da war und ich war so...
Das riecht aber nicht
riecht
so gut.
Das so mittelmäßig. Und, und die Geschichte war, das hieß Oh Yes, also E-A-U, Yes. Also einfach auch eine schöne Verpackung, eigentlich eine gute Story und so. Aber das Ding ist, es gibt Wettbewerber in diesem Markt. Armani, Giorgio Armani, es gibt Gucci, es gibt Prada, es gibt alles Mögliche in dem Parfum-Space. Ich bin da jetzt nicht der Experte, wie ihr merkt, aber trotzdem, die geben Millionen und Milliarden in Marketinggeldern aus. Und wir denken, dass wir als Online-Shop für Erotik-Toys, weißt du, mal so ein Parfum launchen können, was irgendwie die ganze...
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Genau, den ganzen Wettbewerb umkrempelt. Und das war wirklich, es war defokussierend, es war teuer, es war schmerzhaft und es ist auch sauschade, sowas immer die ganze Zeit zu erzählen und dann einstampfen zu müssen. Ja. Weißt du, du hast ja auch Herzblut da reingesteckt.
Total. Also sorgt auch die Energie aus dem Team, wenn sie voll das Gefühl hatten, die hat jetzt 1,5 Jahre gesagt, das wird das next big thing und dann ist es plötzlich weg.
Da gibt es den schönen Satz, Erfolg ist ein Motor und das gilt leider auch für Nicht-Erfolg ist
eine
auch,
Bremse.
Ist auch eine fette Bremse.
Misserfolg ist eine Bremse. Ja, absolut. Und vielleicht mal von Fehlern, aus denen wir was gelernt haben, zu Fehlern, über die wir uns so richtig geschämt haben. Also da cringed es alles in mir
welcher
zusammen.
Welcher Fehler der unangenehmste war quasi.
Oh, da weiß ich sofort, was ich antworte. Und während ich jetzt drüber nachdenke, kommt es alles wieder hoch.
Du siehst auch schon so richtig komisch aus.
Es war so schrecklich. Es war so schrecklich. 2011, glaube ich, oder so, war ich CEO von einem Startup in Berlin. Hatte ich nicht selbst gegründet, das war vor der Gründung von Fox & Sheep. Kommt der Anruf, Stefan Raab hat eine neue Live-Sendung, absolute Mehrheit. Da sitzen 4 Politiker und Politikerinnen diverser Parteien und eine Nicht-Politikerin und reden über die Themen, die Deutschland bewegt.
Cool.
So, cool. Mhm. Ich so, super, ich war damals auch schon ein politischer Mensch. Ich war damals auch schon eine, die dachte, sie hat zu vielen Dingen was zu sagen. Und dann kam dieser Anruf. Ich war noch nie in einer Live-Sendung gewesen. Ich hatte noch nie im Fernsehen irgendwas gemacht. Und habe gedacht, ja, da mache ich mit. Und habe ja gesagt, bevor ich nachgedacht habe, was ich auch immer weiterhin als goldene Regel habe. Ja? Also wenn du erst nachdenkst, sagst du meistens immer nein. Also habe ich gesagt, mache ich. Und ich wollte aber auch irgendwie mir selbst und der Welt beweisen, dass ich in so einer Runde standhalten kann. So, und dann wurde das aufgenommen als Live-Sendung und ich bin schon in der Sendung, war ich schon dünn, ja, weil die Politiker und Politikerinnen, wenn die eins können, dann können die einfach im Tiefschlaf zu Themen, die sie hören, Phrasen dreschen. Und ich war da so ein bisschen so, und dann möchte ich bitte dazu noch Folgendes sagen. Also es war schon eh nicht so cool, der Auftritt. Also es war jetzt nicht schlimm, aber ich flog dann auch in der zweiten Runde raus. Mhm. Also da hat das Publikum immer so votiert aus, wer kommt weiter.
Oh,
und ich
ist ja auch hart.
War irgendwie nach einem Politiker der Linken die zweite, die dann rausflog. War okay. Oder ich glaube, der CDU flog als erstes raus, genau. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall kommt dann das, was so beschämend war. Neben mir saß Wolfgang Kubicki, der saß auch in dieser Runde, war natürlich total dominiert die Runde, hat das, glaube ich, am Ende auch gewonnen. Mhm. Und dann verabschieden wir uns während der Live-Sendung am Ende voneinander auf diesem Sofa. Und ich beuge mich zu ihm rüber, weil er neben mir sitzt, um ihm Küsschen rechts, Küsschen links zu geben, was auch schon so absurd war, hätte ich überhaupt nicht machen müssen, aber ich war aufgeregt und keine Ahnung. Gib ihm Küsschen rechts und will Küsschen links machen. Da zieht er weg und dreht sich zu seinem Nachbarn, um den zu verabschieden. Und ich hänge mit meinem Küsschen links komplett in der Luft. So, wäre auch noch okay gewesen, wenn die Bild-Zeitung nicht genau dieses Bild...
Also ist schon unangenehm bis hierhin, aber...
Genau, und jetzt nimmt die Bild-Zeitung dieses Bild, tut es am nächsten Tag auf Seite 2, schreibt da drüber Kubickis Sofa-Affäre.
Was?
Und ich... bin da wie so eine desperate C-Sternchen, die irgendwie in die Luft küsst, während Kubicki seinen Nachbarn verabschiedet. Also es war so schrecklich.
Nein.
Und dann sitze ich am Flughafen und fliege aus Köln
zurück.
Aber
ist ja auch komplett an Haaren herbeigezogen.
Total, ich hatte überhaupt keine Affäre mit dem. Also kann ich euch hier versprechen. So, und dann sitze ich am Flughafen und neben mir sitzt einer mit der Bildzeitung, hat Seite 2 auf und da bin ich so groß drauf. Und ich dachte einfach...
Du so Mütze runter, Sonnenbrille auf.
Ich versinke im Boden. Ich kann nie wieder das Haus verlassen. Ich hatte Tage und wochenlang danach Depressionen und dachte wirklich so, ich gehe einfach nicht mehr raus. Ich mache sowas nie wieder. So, und mit ein bisschen Abstand lernt man ja aus seinen Fehlern. Und mein Top-Learning, was du eben auch gesagt hast bei dem Amorelli-Parfum, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich gehe nur noch irgendwo hin, wenn ich wirklich originär aus mir selbst heraus was dazu zu sagen habe. Mhm. Und jetzt hatten wir ja gerade beide eine Anfrage für eine Sendung jetzt im Fernsehen, wo es eben darum geht, wie wirkt sich der Preisschock auf Einkaufen und Leben aus. Und wir haben beide abgesagt, weil da können wir jetzt uns was zu anlesen und sagen, ja, und wenn ich an der Tankstelle bin, ist das auch teurer. Das ist aber einfach nicht unser Thema. Wir sind dafür auch nicht authentisch und ich bin dafür auch einfach nicht glaubwürdig, dass jetzt mich dieser Preisschock mehr trifft als andere Menschen in diesem Land. Und das habe ich mir damals geschworen. Ich falle nicht mehr auf mein Ego rein nach dem Motto, oh toll, ich darf in einer Live-Sendung sein, sondern ich gehe nur noch hin, wenn ich wirklich ein Mehrwert bin.
Kann ich so unterschreiben und ich finde, das ist auch eine gute Richtlinie für einen selber, wenn man überlegt, was macht man nicht. Und dann habe ich aber noch gedacht, als du geredet hast, jetzt ist das ja so, ich meine, das erleben wir ja jetzt gerade auch, dieses Thema, wie geht man mit Fehlern um, wenn der Fehler quasi so öffentlich ist? Also du warst in der Bild-Zeitung, es ist ja Horror. So, ich hatte ja auch schon, ich meine, wenn du öffentlich bist, machst du Fehler.
Natürlich.
Oder beziehungsweise... Wir Menschen machen Fehler.
Ja.
Wenn du öffentlich bist,
kriegen auch andere mit.
So, kannst du gar nicht verhindern. Das heißt, du machst irgendwie kleine Fehler, größere Fehler, was auch immer. Das passiert einfach, weil du eine Zahl falsch sagst, weil du was auch immer. Und ich weiß noch genau, selbst wenn es kein Fehler ist, ich weiß noch genau so bestimmte Kommentare. Zum Beispiel war ich mal bei Jan Böhmermann beim ZDF damals noch, also damals ist ja immer noch, und saß bei ihm und hatte irgendwie so ein Outfit an und so weiter. Und darunter waren so Kommentare bei YouTube und der eine war irgendwie, du siehst aus wie 42 oder so. Was? Die soll 32 sein, die sieht aus wie 42 oder so.
Ja, nichts bis gegen über 40-Jährige,
bitte. Bis heute gucke ich mir meine Bilder an und überlege, ob ich darin älter aussehe, als ich bin. Was ja wirklich verrückt ist. Ich meine, ein so ein Kommentar, das wäre jetzt noch nicht mal ein Fehler. Es war einfach, vielleicht war das Outfit wirklich und der Schnitt auch nicht ganz so modern. Whatever, ist ja auch egal. Aber auch wenn du sonstigen Shit kriegst, weil du mal einen Fehler machst, wie sehr man sich den zu Herzen nimmt, gerade wenn man irgendwie öffentlicher ist. Wir sind jetzt beide keine Personen, die also keine Medienpersonen, aber wir sind öffentlicher. Wie sehr man sich den zu Herzen nimmt, wie sehr der einen bewegt, wie stark das wehtut, egal wie anonym die Person ABC5360 ist, das ist nicht nachvollziehbar, wenn man das nicht mal erlebt hat. Und was ist da so dein Trick? Oder was ist so, wie hast du gelernt, damit umzugehen?
Also zum einen habe ich damit gelernt, umzugehen. Ich muss mich einfach, das ist meine Persönlichkeit, dann erstmal zurückziehen. Ich brauche erstmal Zeit, meine Wunden zu lecken und klarzukommen, zu überlegen, was nehme ich da jetzt mit, damit ich es nicht nochmal mache. Weil das tut schon weh. Ja? Deswegen kann ich auch immer bedingt wenig damit anfangen zu sagen, jeder muss ganz viel Fehler machen. Wir müssen Fehler verzeihen. Und wir dürfen nicht, wenn jemand Fehler macht, dann alle da stehen und drauftreten. Ich meine, das kann man ja wirklich jetzt dieser Tage wieder sehen. Egal, was bei Finn Kliman jetzt die Wahrheit ist, da wollen wir uns hier nicht drüber erheben oder austauschen. Aber dieses... Phänomen, wenn einer am Boden liegt, dann hauen alle drauf. Wo sind dann denn die, die vorher alle applaudiert haben?
Und wo sind die, die auch alle davon profitiert haben?
Und die davon profitiert haben. Und da bin ich wirklich so...
Und selbst bei Finn Klima muss man echt mal sagen, also ich meine, das soll hier jetzt echt kein Finn Klima-Podcast werden, überhaupt nicht. Aber auch alle, die vorher kommentiert haben, auf egal was, werden ja mit runtergezogen. Also das ist so richtig fast so ein... Ja, das ist so eine Masse, so ein Sog nach unten wirklich.
Genau,
und deswegen, der so extrem ist. Also, was für eine Standhaftigkeit, was für eine innere Ruhe und Balance musst du haben, dass dich das nicht fast an den Abgrund bringt?
Total.
Und das kann es nicht sein in Deutschland.
Das kann es nicht sein.
Und dass wir Leute fast an den Abgrund bringen.
Nein. Und wo sind dann die Menschen, die das Rückgrat haben, in dem Moment dann zu schreiben, stopp, wenn sie ihn wirklich gut gekannt haben in diesem Fall oder auch eben bei dir oder mir. Und ich habe mir, wenn ich eins aus diesem ganzen Finn-Kliman-Shitstorm gelernt habe, dann wirklich, dass ich so gedacht habe, sollte dir, und das gilt auch für mein ganzes anderes Umfeld, was ich sehr gut kenne, etwas derart passieren, dass öffentlich irgendwie der Shit tobt. Ich weiß doch, wer du bist im Kern. Und dann eben auch da zu sein, wenn es mal nicht nur Applaus gibt, wenn mal nicht nur alle irgendwie so. Das ist einfach eine Sache, die ich gelernt habe. Das ist jetzt nichts für mich selber, sondern wie ich selber agieren würde. Und das, was es einfach für mich selber gesagt hat, ist, ich habe dann so oft danach gedacht, okay, dann höre ich auf. Ich höre einfach auf. Ich poste nicht mehr.
Kompletter
ich expose
Rückzug.
Mich nicht mehr. Ja. Kompletter Rückzug. Sollen andere da vorne die Antreiberin machen? Dann nicht. Ziehe ich mich ins Private zurück, da habe ich auch ein schönes Leben.
Und da sind wir wieder bei, was kostet uns diese Nicht-Fehlertoleranz, diese Fehlerintoleranz, die wir in Deutschland haben, die kostet uns, dass Menschen, die was bewegen wollen, es nicht mehr tun, weil sie so eine Angst haben vor der Rückmeldung, wenn man mal einen Fehler macht. Vor dieser Härte, vor dieser extremen Reaktionen, die einen bis ins Mark kaputt macht und erschüttert. Und das wäre doch so schade. Ich meine, ich weiß noch oft, dass wenn ich irgendwie kleine Hiccups hatte, ich dich angerufen hast und du hast gesagt, wehe, du ziehst dich jetzt zurück.
Wehe.
Im Gegenteil.
Wehe, du ziehst dich zurück. Ja, also es ist doch eh schon so krass. 69% der Deutschen denken, sie könnten nicht mehr ihre Meinung sagen. Das ist das Fundament unserer Demokratie, dass man seine Meinung frei äußern darf. Und alle trauen sich's nicht mehr, weil sie Angst vor Shitstorm, vor Steinigung durch andere
vor
haben.
Cancel Culture.
Und so. Furchtbar, Cancel Culture. Und das darfst du nicht mehr sagen und dann sage ich lieber gar nichts mehr. Also das ist, glaube ich, das große Learning. If you can't take the heat, stay out of the kitchen, ja. Aber wenn niemand mehr in die Kitchen reingeht, dann ist es auch schade, weil dann meistens gewinnen nur die Extreme. Die funken nämlich immer. Und ich finde, die Stimmen der Mitte müssen lauter werden. So. Und das haben wir uns vorgenommen. Und vielleicht zum Abschluss für diesen Deep Dive, Lea. Was wäre denn ein unverzeihlicher Fehler für dich?
Unverzeihlicher Fehler. Also im Business-Kontext echt, also gibt es auch viele, ne? Haben alle mit irgendwie Loyalität und was auch immer zu tun, ja? Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Aber ehrlicherweise, wenn ich jetzt so impulsiv sagen muss, was ist für mich ein unverzeihlicher Fehler, wäre das wieder zurück zum Marmeladenglas. Meine großen Bälle in meinem Marmeladenglas sind, wie bei dir und bei den meisten anderen wahrscheinlich, Familie, Freunde und so weiter und so fort. Und ich habe einmal, da war mein Sohn 2 Jahre alt, bin ich zur Kita gefahren. Der ist relativ früh in die Kita gekommen, weil ich halt Amorelie auch noch hatte und so weiter und habe hart gearbeitet. Und dann bin ich hingefahren und ich wirklich, ich könnte heute noch heulen, wenn ich daran denke. Ich fahre mit ihm zur Kita und denke mir, warum sind alle so komisch angezogen?
Sprich verkleidet.
Verkleidet, ja. Komplett verkleidet. Und es war halt Karneval. Und ich bin Berlinerin, weißt du, ich bin damit auch nicht aufgewachsen. Aber ich hatte natürlich auch die, keine Ahnung was,
keine Mail gelesen
oder WhatsApp-Gruppen irgendwie nicht abonniert und nicht gelesen. Und mir ist wirklich das Blut aus dem Körper geflossen. Ich war käseweiß. Ich habe wirklich mein Herz fast angehangen, stehen geblieben und dachte so, Gott, du bist so eine schreckliche Mutter. Bin sofort mit ihm, bevor ich zur Kita bin, nächsten Termin abgesagt.
In DM rein und hast einen Einhorn-Haarreifen.
Irgendwas gekauft, was es da gab. Wieder mit ihm zurück. Ich meine, der war 2, der hat überhaupt nichts davon mitbekommen, war glücklich ohne Ende über sein Kostüm. Alle anderen haben es nicht mitbekommen. Aber da habe ich mir damals geschworen, das will ich nicht fallen lassen. Jetzt ist es nicht schlimm. Ich weiß, dass viele von euch auch schon die Kinder ohne Kostüm hingeschickt haben. Das ist gar nicht das Thema. Aber die Themen, die man für sich selber gesetzt
die großen
hat, dass
Murmeln.
Man, genau, die großen Bälle, dass man die selber gut machen möchte. Und für mich gehört dazu, dass mein Kind nicht das Einzige ist ohne Kostüm am Karneval zum Beispiel. Oder dass, wenn es denen oftmals im Bauch wehtut, dass ich das kontrollieren lasse oder sowas. Diese Dinge wären für mich unverzeihlich, wenn ich da nicht dann draus lerne und sage, so, und jetzt muss ich meinen Prozess ein bisschen ändern, dass das mir nicht nochmal passiert.
Family first. Was bewegt dich?
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch mal wieder Liquid vorstellen, denn hier gibt es große News. Viele von euch kennen Liquid ja bereits als einen der führenden Vermögensverwalter Deutschlands, der Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten wie zum Beispiel Private Equity bietet. Und ich habe ja auch in diverseste Fonds investiert, Venture Capital, Private Equity. Und bei Private Equity gab es ja bisher eine 200.000-Euro-Hürde. Das zeigt, dass Private Equity also bislang wirklich Großanleger, Großanlegerinnen, institutionellen Anlegern vorbehalten war. Und jetzt gibt es von Liquid ein neues Produkt, und zwar Liquid Private Equity Next. Und mit Liquid Private Equity Next könnt ihr schon ab 10.000 Euro mit einem Sparplan einsteigen und gemeinsam mit weltweit führenden Private Equity Fonds investieren.
Und falls ihr euch jetzt fragt, was Private Equity denn eigentlich so besonders macht, denn auch ich investiere ja mit KKR zusammen, ist das Tolle, dass man in den globalen Mittelstand investieren kann, und zwar der Mittelstand, der nicht an der Börse gehandelt wird. Und das ist vor allem interessant für gewinnorientierte und langfristige AnlegerInnen, denn ihr habt damit ein hohes Renditepotenzial und mehr Stabilität im Portfolio, weil es ist weniger liquide als Aktien. Dadurch habt ihr eine gewisse Stabilität. Und in 16 der letzten 20 Jahre hat Private Equity den globalen Aktienmarkt outperformt und sich nach der Krise auch schneller erholt. Und wenn ihr also jetzt auch überlegt, euer Portfolio nach Vorbild von professionellen AnlegerInnen breiter aufzustellen, dann besucht jetzt liquid.de/fastandcurious und findet heraus, ob Liquid Private Equity Next für euch geeignet sein könnte. Und mit dem Code CURIOUS2024, großgeschrieben, bekommt ihr bis zum 30.06.2024 200 Euro Willkommensbonus zum Investment in Liquid Private Equity Next. Und außerdem entfällt zum Start die Zeichnungsgebühr in Höhe von 1%. Alle Infos findet ihr immer und auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende. Ja, mich bewegt, wie wir Purpose und Profit miteinander vereinen können. Weil das wird immer so ein bisschen als Entweder-Oder gesehen. Ja? Entweder gründest du ein Startup und das muss ganz krass wachsen und ganz viel Venture Capital einsammeln, oder du gründest eine Stiftung oder ein Non-Profit und dann muss das gar kein Geld verdienen und dann macht das die Welt besser. Und das ist Mist, weil wenn du dir mal anguckst, dass zum Beispiel Patagonia 1% seines Umsatzes fest spendet, dann ist das eigentlich ein perfektes Beispiel für Purpose und Profit. Je größer Patagonia wird, je wertvoller und so weiter, je mehr Umsatz es macht, desto mehr profitieren andere. Und da bin ich diese Woche auf eine Initiative aufmerksam geworden, die heißt Stiftung Wirkungsanteil. Und das finde ich so cool, weil bisher gibt es in Amerika besonders, aber es ist auch nach Deutschland und Europa geschwappt, einen sogenannten Pledge. Das heißt, Gründer und Gründerinnen sagen, wenn ich mein Startup verkaufe, dann gebe ich einen bestimmten Anteil, den ich vorher festlege, für gute Zwecke. 5% meines Exits zum Beispiel. Und dann kommen Organisationen und helfen dir dabei auszusuchen, wo könntest du das jetzt reinspenden, willst du was Eigenes aufbauen und so weiter. Eigentlich super. Problem, wir haben viel zu wenig Exits in Europa bisher, die dann eben von Gründern oder Gründerinnen sind, die auch gepledged haben. Und wir haben auch die Kultur nicht, dass du in diesem Land, wenn du reich wirst, auf jeden Fall zurückgeben musst und die Leute fast proaktiv fragen, und welche Stiftung hast du jetzt gegründet oder so. Das heißt, so ein bisschen die Transparenz darüber, passiert es wirklich, ist weg, und
die Verpflichtung irgendwie auch.
Die Verpflichtung irgendwie auch. So, und Wirkungsanteil ist jetzt so cool und es sagt, du gibst 1% aus deinem ESOP, also deinem Mitarbeiterbeteiligungspool, an die Stiftung Wirkungsanteil. Und wenn dann dieses Unternehmen verkauft wird, fließt automatisch 1% des Exits an diese Stiftung. Die ist gemeinnützig und die hat ganz viele Projekte in ihrem Beritt und ist auch offen dafür, mit dem Gründer oder der Gründerin zu besprechen, was vielleicht noch fehlt. Aber dann hängt es nicht mehr an dem oder derjenigen, die dieses Unternehmen gegründet hat, sondern dann haben alle, die da arbeiten, das Gefühl, wow, wenn wir hier erfolgreich sind, dann profitieren nicht nur die Shareholder und der Gründer, sondern die ganze Gesellschaft. So, und das liebe ich sowas. Und deswegen habe ich das unterstützt. Und eine andere Initiative, die ich in der Vergangenheit unterstützt habe, aber auch, die immer noch top aktuell ist, weil sie im Koalitionsvertrag steht, dass sie umgesetzt werden soll, aber sie ist noch nicht da, ist die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen oder Verantwortungseigentum. Und da geht es einfach darum, dass Startups, die heute erst gegründet werden, wollen von Anfang an ausstrahlen, wir werden nie verkaufen. Also Recap sagt, wir sind die Becher und irgendwann auch die Bowls, die ihr in den Kaffeeläden und so weiter bekommt. Und wir gehören nicht eines Tages zu Starbucks. Wir werden nicht eines Tages irgendwie verkaufen und damit unsere Werte irgendwo mitverkaufen, sondern wir gehören für immer uns selbst. Und wir werden das an die Mitarbeiter weitergeben. Wir werden einfach dieses Unternehmen so aufsetzen, dass es niemals zum Exit kommt. So, und das ist deshalb so cool, weil ja Startups erster Generation noch nicht sagen können, wir sind ein Familienunternehmen. Uns gibt es schon seit 300 Jahren. Ihr könnt uns vertrauen, dass wir das langfristig ernst meinen. Und es gibt ihnen die Chance, eigentlich Familienunternehmen erster Generation von Anfang an zu werden. Und du hast dann einfach als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, aber auch als Kunde und Kundin das Gefühl, okay, hier gebe ich mein Geld an Unternehmen, die für immer in einer Shareholderschaft oder im Besitz von deutschen oder europäischen Eigentümern sind und nicht irgendwann abverkauft werden. So, und diese Beispiele zusammen mit der NGmbH, die ihr in meinem Buch Das neue Land nachlesen könnt, sind einfach tolle Vehikel, um Purpose und Profit miteinander zu vereinbaren. Ist nicht für jeden, muss auch nicht für jeden sein, aber wäre schon sehr schön, wenn sowas wie Wirkungsanteil Schule macht und man irgendwann sagt, kein Startup macht mehr nicht bei Wirkungsanteil mit, weil wir doch eigentlich dafür antreten, nicht nur unsere eigene kleine Welt besser zu machen, sondern auch gesellschaftspolitisch richtig was zu bewegen.
Was nervt? Also, was mich total nervt, ist, ich habe gerade den neuen Migrant Founders Monitor 2022 gelesen. Der ist irgendwie vor 2 Wochen rausgekommen oder so. Und wir haben circa 20% Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund. In der generellen Erwerbstätigkeit sind das 25%. Also das heißt, es sind schon relativ viele auch, die Gründer sind. Und es gibt ja wahnsinnig tolle Gründer, die riesen Firmen aufgebaut haben mit Migrationshintergrund. Zum Beispiel Iyad Madish von ResearchGate, zum Beispiel Jennifer Pan, die wir hier hatten von Passionfruit, zum Beispiel Kagan Sümer von Gorillas, zum Beispiel Daniel Kayab von Choco. Also einfach ganz, ganz tolle, großartige Gründer, die Großes schaffen. Und trotzdem ist es so, laut diesem Migrant Founders Monitor, dass die immer noch Schwierigkeiten haben, an Erst- und Wachstumsfinanzierung ranzukommen. Das heißt, nur ein Drittel dieser Gründer mit Migrationshintergrund hat bisher staatliche Fördermittel zum Beispiel bekommen können. Das sind 10 Prozentpunkte weniger als im allgemeinen Durchschnitt. Frage ich mich also schon, ja, legen wir da andere Kriterien an oder warum, oder gucken wir auf diesen Namen anders oder was passiert da eigentlich, dass das so viel weniger ist? Und nur 15% der ausländischen Gründer haben eine Risikokapitalfinanzierung bekommen versus 20% im allgemeinen Startup-Durchschnitt. Das heißt, wir müssen einfach unser Ökosystem verändern, auch auf der Finanzierseite von VCs, von Business Angels. Die müssen alle diverser werden, weil es so viele Studien gibt, die ganz klar zeigen, dass Investoren mit Migrationshintergrund eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, in GründerInnen mit Migrationshintergrund zu investieren, genau, wie bei uns Frauen auch.
Absolut.
So. Und das eigentlich genau dasselbe Ding ist. Und jetzt dieser Migrant Founders Monitor wurde vom Deutschen Startup-Verband und von der Two Hearts Tech Community herausgegeben.
Die sind so cool.
Die sind so cool und da hatten wir auch schon 2 aus der Community bei uns. Also sowohl die Jennifer Pan als auch Judith Dada sind beide Teil dieser Community. Und wer das mitgegründet hat, ist meine Freundin Gülsa Wilke und die ist COO bei Ada Health. Und dadurch, dass ich jetzt einfach keinen Migrationshintergrund habe, dachte ich, ist es irgendwie besser, sie sprechen zu lassen und habe kurz ihr gesagt, sag mir mal eine Sprachnachricht, schick mir mal eine und sag mir, was hat dich an dem Report und an den Erkenntnissen dieses Reportes positiv oder auch negativ überrascht? Und bevor ihr das gleich kurz hört, will ich einmal kurz sagen, wenn ihr im Bereich Tech unterwegs seid und ihr habt einen Migrationshintergrund, geht wirklich mal auf diese twoheartstechcommunity.com, weil das einfach nice ist. Ihr kriegt da Mentoring, die helfen euch mit PR. Also es ist einfach genau für diese Gründer, die 2 Kulturen in ihrem Herzen tragen, um sich gegenseitig hochzuhelfen und zu unterstützen. Und das ist ganz großartig. Und jetzt hören wir einmal, was Gülsa dazu sagt.
Ich finde es zunächst einmal sehr, sehr wichtig, dass es immer mehr Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Gründertum und Diversität, vor allem in Bezug auf Migrationshintergrund, gibt. Deswegen ist der Migrant Founders Monitor des Deutschen Startup-Verbands, unterstützt von uns der Two Hearts Tech Community, für Menschen mit Migrationshintergrund in der Tech-Szene super, super wichtig. Mich persönlich hat am meisten positiv überrascht, dass mittlerweile jeder 5. Gründer oder Gründerin in Deutschland Migrationshintergrund hat. Erst einmal verdeutlicht das, dass Gründerinnen mit Migrationshintergrund für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine enorm wichtige Rolle spielen und auch, dass sich das Tech- und Startup-Ökosystem vor allem Investorinnen entsprechend auch auf diese Diversität einlassen müssen. Das große Vorbild diesbezüglich ist die USA, wo laut einer Forbes-Studie von 2018 mehr als jeder zweite Gründer eines US-Unicorn-Startups mit einer Bewertung von 1 Milliarde oder mehr mindestens einen Gründer mit Migrationshintergrund hat. Was mich wiederum am meisten negativ überrascht hat, ist, dass jeder dritte Gründer oder Gründerin mit Migrationshintergrund rassistische Erfahrungen nach wie vor macht oder gemacht hat. Vor allem in Bezug auf Behörden, Ämter, Banken, aber auch Investorinnen. Gerade der Zugang zur Erstfinanzierung durch Business Angels ist für Migrant Founder besonders schwer. Aus diesem Grund ist es super wichtig, dass diese Gründer oder Gründerinnen Unterstützung von erfahreneren Unternehmern, von sogenannten Role Models mit eigenem Migrationshintergrund bekommen. Mit der Two Hearts Tech Community bringen wir genau diese beiden Gruppen durch das am schnellsten wachsende Netzwerk in Europa und einem Mentoring-Programm zusammen.
Meine Frage an. Also, heute stellen wir uns mal keine Fragen. Deswegen habe ich das, als ich die Agenda vorgelesen habe, auch schon sagen können. Sondern wir dachten, wenn wir uns am Anfang so loben mit unserem Podcast und danach über Fehlerkultur reden, gehen wir doch hier mal ein bisschen tiefer in so Fehler oder so kleine Spleens rein. Weil wir sehen ja beieinander gar keine Fehler, aber wir sehen schon einige Spleens. Und wir haben uns jetzt nicht erzählt, was wir hier rausholen über uns gegenseitig.
Gott, ich habe schon Schnappatmung hier.
Aber ich fange auf jeden Fall an.
Verpack es bitte sehr nett.
Sonst musst du danach auch erstmal offline gehen. Sonst muss ich
weinen.
Sonst brauchst du danach die Ruhephase und Zeit. Also ich denke mir so, ich habe so gedacht, was denkt man nicht über dich? Aber ehrlicherweise, glaube ich, denkt das wirklich jeder über dich. Und zwar, was bei Verena einfach so nervt teilweise, ist, dass sie so ein harter Streber ist. Es nervt vor allen Dingen mich, weil ich es halt einfach genau nicht bin auch. Und es ist wirklich, ihr müsst es euch so vorstellen, jeder ist wirklich so, jeder Kalendereintrag sitzt, jeder wird eingeladen vorher. Jedes Ding, wenn wir irgendwas besprechen, sagt sie, das habe ich schon vorbereitet. Hier sind schon mal meine Notizen dazu. Da habe ich nochmal ein Buch dazu gelesen und so. Es ist, ich meine, es ist ja so sweet, aber sie ist einfach sowas von perfektionistisch und pünktlich. Und das du bist stimmt. auch immer pünktlich.
Ich bin immer pünktlich.
Ja. Dann formulierst du auch alles, was du sagen willst, sofort druckreif, sodass das auch noch so unfassbar effizient ist. Und ich racker mir hier teilweise einen ab und biege links mal rechts und dreimal irgendwie kreuz quer ab. Und wo sie auch so strebsam ist und dasselbe ist halt, sie kann auch
Top-Bild, was hier von mir entworfen
wird. Sie kann
wird,
auch gar nicht lügen. Wir waren letztes Jahr auf so einem Gründerinnen-Trip und wollten abends feiern gehen und haben uns gedacht, okay, wir nehmen jetzt mal Jobs, die wir wirklich ganz gerne auch mal hätten. Also so Krankenschwestern, Polizistinnen sind keine Startup-Gründer, wo du immer die ganze Zeit mit Buzzwords um dich rumschmeißt und alle Typen denken, um Gottes Willen, wir sind alle Single und so weiter. Hatten uns so eine Geschichte da überlegt und überlegt, in welchem Krankenhaus oder in welcher Polizeistation wir arbeiten, was man da so machen würde und so weiter. Also wir haben das richtig ausgesprochen. Gehen in diese Bar rein. So, und man muss sich das jetzt so vorstellen, wir stehen alle an so einem Tisch, haben alle unseren Drink bestellt, dann kommen auch die ersten Männer so auf uns zu, alle denken so, ja, jetzt wird's interesting. So, und dann sagt der Erste so, ah, was macht ihr hier? Wir so, das und das und das. Und du, ja, ich bin hier und verkaufe Heizungen. So, und Verena, off she goes. Denkt sich, huhu, Heizung, dazu kann ich auch was sagen. Also ich bin Verena, ich bin Gründerin in Berlin und mein Mann, der verkauft auch Heizungen. Tamon, du kennst ja, du das? Und so weiter. Und weg war sie, Verena. Unser ganzer Sexappeal, unsere ganze Leichtigkeit plötzlich war
sie
wieder.
Ich war verheiratet aus Berlin.
Total sexy.
Und hatte die ganze Show gecrashed. Ich bin da eine ganz treue Seele, das stimmt.
Das ist wirklich so.
Das ist jetzt schon mal ein super Bild, was hier von mir gezeichnet ist. Ich werde euch einfach diese Woche so zeigen, wie ich so wahnsinnig abrocken kann und wie ich so total
so alles so hang loose, let loose,
mich gehen lassen kann und so weiter. Also, ne, stay tuned. Aber jetzt mal zu dir, Lea. Also dein Top-Spleen Number One, und wenn das hier kein Podcast, sondern ein Videocast wäre, dann wüsste es eh schon die ganze Welt, ist, ich kenne niemanden, der so oft seine Haare von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne schiebt, macht, tut, dass mir...
Weil ich immer unhappy bin mit meiner Frisur.
Ja, das merkt man. Und dazu gibt es das schöne Anekdote, dass als Lea in der Show das Ding des Jahres war, da gab es wirklich eine Gruppe.
Ach komm, die ist wirklich jetzt, das ist lange her.
Ja, die hatte sich zusammengefunden und gesagt, wir trinken immer einen Shot jedes Mal, wenn Lea sich in die Haare fasst. Und ihr könnt mir glauben, die waren die ganze Zeit Hacke. Also, das ist der Spleen. Aber was eigentlich noch viel krasser ist und wo ich jedes Mal denke, ey, du nervst mich, ist, Lea ist eigentlich konstant auf Saftkur. Also wer ihr auf Instagram folgt, der weiß, dass alle 3 Wochen gefühlt Lea sagt, so ihr Lieben, und jetzt ist mal wieder Zeit für 10 Tage Saftkur, weil man soll ja seinen Körper immer entgiften. Und jetzt habe ich übrigens eine Challenge angenommen, wo ich immer um 5 Uhr aufstehe. Das ist der 5 a.m. Morning Club. Und dann müssen alle um 5 Uhr morgens aufstehen. Also jede Challenge, die irgendwie ihres Weges kommt, wird mitgenommen. Alle Follower werden genötigt,
damit das Schlimme ist, es hält auch nie, weil ich danach immer so einen Rebound
natürlich
mache.
Natürlich hält es nicht, deswegen musst du es ja auch alle 4 Wochen machen.
Ich mache es immer so extrem, dass ich danach so extrem zurückbounce muss. Aber diesmal bin ich total stolz, Verena, weil ich dich ja mit reingezogen habe in eine Challenge.
Eine hast
wir
du
haben
jetzt
beide
mal rein.
Hier Springseil und irgendwelche Gummibänder mit in Hamburg, weil wir jetzt so eine neue Sport-Challenge machen. Und man muss aber trotzdem, jetzt wenn du mich mit Insta bashst, bashe ich dich jetzt auch mit Insta. Weißt du, bei dir ist es so, du guckst bei mir hin, kriegst Saftkur. Ich gucke bei dir hin, denke mir so, wo guckt die hin, die Frau? Also erstmal, du guckst einfach nicht in die Kamera, sondern du guckst immer so trottelig auf dich
an.
selber an.
Ich will ja sehen, wie ich aussehe, wenn ich
so
rede.
So dann formulierst du ja so stichhaltig und so perfekt.
Sehr schön, ja.
Dass das immer so gar nicht Insta-Story-mäßig rüberkommt, sondern wie so ein Politiker-Sprech. Und ich weiß nicht, was du da machst, aber du ziehst die Augen so zusammen und die, also du siehst immer gebotoxt aus. Warum auch immer, du bist ja nicht gebotoxt. Aber du ziehst die Augen zusammen und dann hast du immer so die Stirn so ganz, ganz streng.
So eine Frechheit. Seit 43 Jahren, als Baby schon, nutze ich die besten Hautcremes. Ja? Dann hatte ich schon eine Mutter von einer Freundin von mir, die mit 11 immer zu mir und meiner Freundin gesagt hat, nicht die Stirn runzeln, sonst habt ihr später Falten. Dann habe ich das alles mein Leben lang jetzt gemacht. Ja? Nicht
und jetzt
die Stirn
sagen die Leute.
Und jetzt sagen die Leute, also Verena, hat die was machen lassen? Nein, ich habe nichts
Verena
machen lassen.
Verena kann nur nicht ordentlich in die Insta-Kamera gucken.
Ich bin
das
halt einfach keine Influencerin, sondern ich gucke da halt einfach rein, damit ich sehe, wie ich das mache und da das nicht mein Natural Habitat ist. Aber, liebe Followerin, jetzt könnt ihr mir mal ganz viel Nachrichten schreiben.
Ganz
Verena, du machst das ganz toll.
Ganz viel Love.
Und Lea ist ja nur neidisch.
Nicht, dass sie sich wieder zurückzieht jetzt.
Politikersprech, glaube ich, Spinne. So, aber ja, dann mal wieder zu dir. Jedes Mal, wenn Lea um die Ecke biegt.
Wir sind jetzt fertig.
Nein.
Hast du noch so viele im Petto oder was?
Ich lege gerade erst los. Jedes Mal, wenn Lea um die Ecke biegt und ich denke, oh, schönes Kleid, gucke ich weiter runter, Sneaker. Ja? So, und du denkst so, ja, Sneaker sind ganz toll, aber sie machen kurze, ich will nicht sagen dicke Beine.
Oh.
Und wenn man immer
das
Sneaker
richtig,
zum Kleid
richtiger
trägt,
verbaler Schlagabtausch,
dann wäre einfach so ein cooler pinker High Heel, wäre halt auch so cool gewesen. Aber nein, Lea trägt zu jedem Outfit Sneaker.
Und wer trägt zu jedem Outfit einen coolen pinken High Heel?
Ja, natürlich
Verena.
Ich.
Natürlich und ich denke mir, und dann aber auch noch das Glitzerkleid und rückenfrei
klaro,
und Ausschnitt
klaro.
Und fette Ohrringe
klaro.
Und pinker.
Je Dollar, je Dollar.
Ist ja. Wirklich, wann war das? Vor 4 Tagen oder so, wirklich, waren wir bei so einer Abendveranstaltung und meinten beide vorher so, okay, Dresscode, so casual. Ich also irgendwie Sneaker. Jeans, irgendwie abgerissenes Shirt, war richtig geil casual unterwegs. Komme rein, Verena vorher mit ihr telefoniert, sie so, ja, ich mache auch total casual. Komme rein, so ein aufwendiges, puffärmeliges Blütenkleid wallte so durch den Wind mit High Heels und allem riesengroßen Ohrring, die Haare so nach hinten gemacht.
I can pull it off, baby.
Okay, wo ist denn das Casual geblieben in diesem Outfit?
Hatte ich mir anders überlegt. Habe ich mir beim Umziehen anders überlegt und dich dann aber auch extra nicht informiert. Also insofern, wie ihr seht, damit es nicht den Eindruck hier erweckt, als fänden wir alles aneinander toll,
nein.
Haben wir wirklich Sachen, aber sie sind natürlich liebevoll. Also Lea soll weiterhin mit ihren Kleidern mit kurzen Beinen rumlaufen.
Mit den dicken Stampfern.
Und
du guckst weiter mit so einem Botox-Gesicht ins Insta.
Von Saftkur zu Saftkur stürzen und ich mache weiter mit meinem Botox-Gesicht. Absolute Frechheit. Aber gut. Ja, das war sie, die letzte Folge unserer ersten Staffel. Und wenn ihr denkt, oh mein Gott, haben die sich da heute einen abgekichert, keine Sorge. Ab nächster Woche sitzen wir wieder brav vor unseren Mikros und vor Riverside. Aber heute muss das einfach mal sein. Ihr müsst euch auch vorstellen, in diesem Raum ist es echt warm.
Bullenheiß.
Und wir sind eigentlich beide auch schon so aufgeregt, was jetzt diese Woche alles passiert. Also das ganze Adrenalin ist jetzt hier in diesen Podcast schon reingeflossen. Und zur Feier der zweiten Staffel, die nächste Woche beginnt, haben haben wir uns auch noch ein optisches Makeover geschenkt. Und es ist wirklich
so geil. Ich liebe es.
Cool geworden, unser neues Cover. Tausend Dank an dich, lieber José Rojas. Es ist wirklich der Knaller. Wir teilen es ja auch schon die ganze Zeit über unsere Social-Media-Kanäle. Und ja, wir schmeißen uns jetzt rein in dieses verrückte, riesige, spannende OMR-Festival Rocken Hamburg. Denn auch ich als Streberin kann so richtig rocken. Und vorher hat Lea aber noch das allerletzte Wort dieser ersten Staffel.
Heute mal von Verenas Großvater, genannt Putzi. Glücklich ist, wer vergisst, was nun nicht zu ändern ist.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.